Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Musik ist Leben und kann Leben retten. Das mag eine Floskel sein, aber manchmal reichen wenige Takte, um selbst in den dunkelsten Momenten eines Lebens etwas Hoffnung zu geben. Musik von Johann Sebastian Bach, der Anfang der Sarah Bond aus der englischen Suite, aus einer englischen Suite. Und diese Musik bedeutete tatsächlich das Leben für die tschechische Pianistin und Cembalistin Susanna Ružičková. Music is Life, so heißt ein preisgekrönter Dokumentarfilm über das Leben der Musikerin und Holocaust-Überlebenden. Heute kommt er in die Kinos und Olga Hochweiß hat ihn gesehen. Was genau hat es denn mit diesem Stück, mit dieser Sarah Bond von Bach auf sich?
Ja, es war ein Talisman im Leben von Susanna Ružičková, wie sie im Film selbst erzählt. Die Sarah Bond hatte sie kurz vor ihrer Deportation nach Theresienstadt gespielt, damals noch auf dem Klavier. Sie war gerade 15 Jahre alt geworden. Und dieses Stück spendete Trost, es hielt sie am Leben. Sie sang es sich im Kopf immer wieder vor. Später schrieb sie den Notentext auf einen Zettel und nahm den mit, als sie dann mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert wurde. Und die beiden sollten dort getrennt werden, sofort. Das Mädchen wurde auf einen LKW geschubst, das Papier fiel zu Boden. Die Mutter rannte hinterher, um es ihr wiederzugeben und wurde von anderen Frauen spontan auf den Wagen gezogen. Und so konnten die beiden zusammenbleiben, was half zu überleben.
Im September 2017 ist Susanna Ružičková 90 Jahre alt gestorben. Welchen Raum nimmt denn der Holocaust ein in diesem Film?
Also schon großen Raum. Allein die vielen filmhistorischen Dokumente aus der Nazi-besetzten Tschechoslowakei, aus den Konzentrationslagern nach der Befreiung, die sind sehr genau ausgewählt und die stehen für sich. Ausführlich wird da Ružičkovas Martyrium nachgezeichnet, die einzelnen Stationen, zu denen auch Neuengamme gehörte und Bergen-Belsen. Dass dieser Film trotz alledem Zuversicht und ja sogar leisen Humor zeigt, das liegt an Ružičková selbst. Das Kernmaterial sind ja Interviews in englischer Sprache aus den Jahren 2013 bis 2016. Und da erleben wir diese große Persönlichkeit einer kleinen, betagten Frau, die in ihrer Küche in Prag sitzt und sich zitternd eine Zigarette nach der anderen anzündet, nie verbittert, oft lächelnd, auf berührende Weise beseelt von was Höherem. Und dieses Höhere, das ist für sie die Musik von Johann Sebastian Bach gewesen. Und da sagt sie im Film Folgendes.
I loved Bach since I was 8 years old.
Ich liebe Bach seit meinem 8. Lebensjahr. Und Bach spielte eine große Rolle für mich in der Genesung nach meinen schrecklichen Erfahrungen. In seiner Musik gibt es die größte Lebensfreude und zugleich zutiefst verzweifelte Traurigkeit. In seiner Musik fühlst du immer den tiefen Sinn darin, Mensch zu sein.
Die Cembalistin Susanna Ružičková im Film Music is Life. Ab heute ist er in den Kinos zu sehen. Und gerade haben wir auch unter ihrem O-Ton die Musik Bachs gehört. Wie allgegenwärtig ist diese Musik, die Sie ja als Schicksalsmusik bezeichnet haben vorhin, nicht nur inhaltlich da, sondern auch akustisch?
Ja, der Film läuft fast durchweg mit musikalischer Tonspur, oft als Ergänzung zu alten Fotos, Programmheften oder auch Notentexten im Bild. Musik und vor allem Bach gibt dem Film so eine Art formale Prägung und Struktur auch. Die ist dann mehr oder weniger chronologisch, wird dabei aber auch immer durchkreuzt von der Gegenwart. Wir erleben ihren Alltag, wir sehen, wie Ružičková Lieblingsstücke einlegt in einen einfachen CD-Player oder wir folgen ihrem Unterricht mit Meisterschülern, dem Cembalisten Mahanes Fahani. Der kommt dann auch mal zu Wort in Interviews, genauso wie der ein oder andere jüngere tschechische Musiker oder Musikmanager, der mit ihr zu tun hatte. Und so folgen wir mit konkreten Musikstücken Ružičkovas Lebensweg und wirklich einer ganz erstaunlichen Karriere.
Sie war ja 18 Jahre alt, als sie 1945 befreit wurde. Ihre Hände aber hatten unter der Zwangsarbeit, die sie leisten musste, stark gelitten. Wie begann diese Karriere? Wie war sie überhaupt möglich?
Ja, das ist, scheint wirklich ein Wunder, mit ganz viel Willen, Disziplin, viel Ernst, auch Verzweiflung in den ersten Jahren nach dem Holocaust und ganz tiefer Inspiration. Sie entdeckte ja das Cembalo für sich in Verbindung mit Bach und erlebte das wie so ein akustisches Déjà-vu, wie sie erzählt, ein Nachhausekommen. Der Startschuss für die internationale Karriere kam dann 1956, 11 Jahre nach dem Holocaust, als Ružičková dann im Land der Täter am ARD-Wettbewerb in München teilnahm und den hat sie gewonnen. Und auch davon hört und sieht man im Film wirklich eindrucksvolle Aufnahmen. Sie wurde dann schnell eine der führenden Cembalistinnen der Welt. Widerständen zum Trotz, in der nun dann ja kommunistischen Tschechoslowakei wurde ihr Instrument ja als feudal kritisiert, aber bald schon schmückte sich auch dieser Staat mit ihr und ihren Leistungen.
Und Mitte der 60er Jahre erhielt sie auch einen 10-Jahres-Vertrag von der französischen Plattenfirma Erato, um als erste in Paris, als erste überhaupt das gesamte Tastenwerk von Bach auf dem Cembalo einzuspielen. Es sollten 21 Platten werden und eine gute Möglichkeit in den Westen überzusiedeln oder abzuhauen, wie man es nimmt. Erzählt sie im Film, warum sie das damals nicht gemacht hat?
Ja, da spricht sie drüber, obwohl sie ja Paris auch so liebte. Das ist auch ein ganz großes Thema. Da war zum einen ihre alte Mutter, die bei ihr lebte und die sie nicht allein lassen wollte. Da war der Ehemann, der wie eine Geisel im Land gehalten wurde, wenn sie auf Konzertreisen war. Und dann weckte vor allem die Politik damals ganz große Hoffnung. Das war eben die Zeit des Prager Frühlings. Die Tschechen glaubten nun, endlich nach 2 totalitären Systemen würde eine neue Zeit anbrechen. Und politische Koordinaten, das spielt in diesem Film wirklich eine ganz große Rolle. Allein durch diese eindrucksvollen historischen Dokumente, quer durch die Jahrzehnte bis zur samtenen Revolution vor 30 Jahren, die sie natürlich ungeheuer gefreut hat. Und diese Musik ist immer eingebettet in politische Ereignisse. Immer ist Ružičková davon unmittelbar persönlich betroffen und er mischt sich dann auch konsequent in die Tonspur des Films. Neben die Musik, der Klang zum Beispiel von Kanonen, von Bombenhagel, von Demonstrationen. Das ist sehr dicht, sehr kunstvoll, sehr intensiv gemacht.
Weiß man oder beziehungsweise erfährt man in dem Film, woher diese Kraft kam, diese Lebensenergie, die sie in die Musik gesteckt hat?
Sie sagt selbst, 100 und mehr Wunder seien es gewesen. Und ihre Autobiografie Lebensfuge, die ist ja in diesem Jahr posthum erschienen, heißt im englischen Original 100 Miracles. Da hat sie eine Woche vor ihrem Tod einer britischen Journalistin noch Interviews gegeben. Und dort, wie auch im Film eben, führt sie als Kraftquelle vor allem ihre Kindheit in Pilsen an. Die war sehr behütet, sehr liebevoll. Zu Beginn des Films wird daran auch wunderbar erinnert. Und schließlich dann die Liebe zu ihrem Mann. Über 50 Jahre war sie verheiratet mit dem Komponisten Viktor Kalabis und der half ihr, über diese Traumata in den Lagern offen und immer wieder zu sprechen, nicht zu verschweigen, auch nicht zu hassen oder zu verbittern. Und dann natürlich die Heilung durch die Musik. Das zeigt der Film, das hat sie alles irgendwie auch wieder zurückgeben können, als Virtuosin, als Pädagogin, als Mensch. Also ich finde, das ist ein Film, den man unbedingt in Schulen zeigen sollte.
Und der Film heißt Susanna, Music is Life. Gedreht haben ihn Peter und Harriet Getzels und ab heute läuft er in ausgewählten Programmkinos. Der Plattenladen als soziales wie musikalisches Epizentrum. Dieses Sujet ist spätestens seit Nick Hornbys Roman High Fidelity etabliert. Und da spielt auch der eben gehörte Song I Believe von Stevie Wonder eine Rolle. In Berlin gibt es heute angeblich so viele Plattenläden wie nie zuvor. Hier treffen Musikbegeisterte auf Menschen, die einfach nur um die Ecke wohnen, und auf Musiker, die sich inspirieren lassen wollen. Und dies alles trifft auf kaum einen Plattenladen in Berlin so sehr zu wie auf das Pop. Aus dieser Mischung heraus ist jetzt eine Platte entstanden, auf der diese Gruppen gemeinsam zu hören sind. Wie es dazu kam und warum der Plattenladen in diesem Fall das Pop genannt wird, erklärt uns Ralf bei der Kellen.
Berlin, U- und S-Bahnhof Yorkstraße an einem Freitagabend. Vor einem kleinen Plattenladen drängen sich Menschen zwischen Fahrradweg und Tür. Im Laden ist die Luft zum Schneiden dick. Es wird geraucht, die Besucher haben sich Getränke mitgebracht. Als Andreas Spechtel von der Gruppe Japanik sein Solokonzert beginnt, stehen ca. 60 Besucher und Besucherinnen im Laden. Mehr gehen auch nicht rein. Im Publikum ein Querschnitt der Schöneberger Bevölkerung.
Also wenn ich hier freitags hinkomme, dann treffe ich, und das ist das Großartige am Pop, aus jedem gesellschaftlichen Level Menschen auf Augenhöhe. Vom Rentner, Supermarktkassierer, Arbeitslosen bis hin zum Universitätsprofessor, Chefredakteur, Anwalt, Arzt.
Erklärt Kurt Dahlke. Als Pyrolator war er Gründungsmitglied der Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF, und er tourt noch immer mit den Fehlfarben, Protagonisten moderner deutschsprachiger Rockmusik seit den 1980er Jahren. Hier sagt übrigens niemand der Pop, sondern alle sagen
das Pop. Ist tatsächlich so, wie so ein Club.
Martin Väterlein, 49 Jahre alt, ist Inhaber des Pop. Tagsüber ist es ein Plattenladen, nach Ladenschluss ein Verein. Den Laden gibt es seit 8,5, den Verein seit 6 Jahren. Zu letzterem wurde Väterlein durch ein Hamburger Anti-Gentrifizierungsprojekt inspiriert.
Also uns geht es gar nicht so stark drum, dass jetzt da besonders prominente Leute spielen, sondern eigentlich um die Nachbarn, die auch mal Spaß haben können mit einem kleinen Konzert bei uns.
Neben Konzerten veranstaltet der Verein in den 2,5 Räumen des Ladens auch Lesungen, Ausstellungen und Debatten. Besucher und Besucherinnen haben am Eingang 2 € als GEMA-Obolus zu entrichten. Ansonsten ist der Eintritt frei. Über die Jahre wurde das Pop so zum Treffpunkt für Kreative.
Letzthin war ich mal dort, dann habe ich mich ganz nett unterhalten mit so einem bärigen Typen. So. Wir haben ganz lang geredet und dann irgendwann kam raus, das ist der Bassist von den Krupps.
Fußnote für die Nachgeborenen, die Krupps waren und sind Urgestein der deutschen Industrial-Szene.
Haben wir dann natürlich über Musik rumgenördelt und so. Aber sowas passiert halt im Pop.
Erklärt Achim Treu, als Künstler Treu ein gut gehüteter Geheimtipp der Berliner Musikszene. Er hat den jetzt erscheinenden Sampler kuratiert, auf dem sich die Besucher des Pop die Klinke in die Hand geben. Und das manchmal wörtlich, wie im Fall von Rainer Buchmüller von der Gruppe Fred und Luna und Achim Treu.
Egal, egal, egal ist sehr gut, dann ist egal, egal ist sehr gut. Egal, egal, egal ist sehr gut.
Rainer war so ein bisschen traurig, dass er nicht auf der Compilation sein konnte, weil er eben nicht zu diesem harten Kern gehört sozusagen und eben nur selten da ist. Und dann habe ich gedacht, ich werde einfach meinen Titel zugunsten eines gemeinsamen Titels aufgeben. Und deswegen haben wir jetzt unser gemeinsames Stück drauf, Stahlschrank. Egal ist sehr gut.
Ursprünglich war geplant, dass es in allen Liedern um das Pop gehen sollte. Nicht zuletzt wegen der vielen Kollaborationen behandelten dann nur wenige Lieder den Laden selbst. Eine Ausnahme ist das Stück von Kurt Dahlke.
Ja, und was noch?
Man kann auch seine Freunde mitbringen.
Ja, und was macht ihr?
Sie sind nicht lange dort alleine. Im Pop.
Darf ich da auch mal hin?
Im Pop.
Ich will da jetzt hin.
Ich habe den Song gemacht zusammen mit Elani Pulu, eine Musikerin, die Ex-Ehefrau von Marky Smith, die immer gerne ins Pop kommt, und sie hat den Text gemacht und ich habe meine Tochter dazu animiert, einfach den Text zu kommentieren.
Manche der Mitwirkenden sind nicht in erster Linie Musiker. wie zum Beispiel Maren, eine Stammbesucherin aus der Nachbarschaft, die einen Text mitbrachte, den sie als 16-Jährige auf Englisch schrieb. Gemeinsam mit Achim Treu übersetzte und vertonte sie ihn.
Hallo, 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 hallo. Hier sind Grüße an meine Freunde.
Es ist mein heimliches Lieblingsstück auf der Platte. Ich weiß, dass nicht jeder das toll finden wird, aber ich finde, es ist ein Hammerstück.
Der Song zeigt, wie die Idee der Nachbarschaft und des kreativen Treffs auf eine neue Ebene gehoben wurde. Und auch wenn Martin Väterlein seinen Lebensunterhalt mit dem Laden bestreitet, steht für ihn die Musik als verbindendes Element immer an erster Stelle.
Es ist so, dass es für mich kaum was Schöneres gibt, was Menschen zusammenbringt. Man kann wunderbar drüber reden, drüber streiten, man kann super dazu feiern und es verbindet international. Also eine wunderbare Sache.
Sagt Martin Väterlein, ihm gehört der Plattenladen Pop. Und morgen am Freitagabend findet im Pop die Record Release Party zum Sampler statt. Und das ist Musik der britischen Band The Corals, Wrapped in Blue, ein wehmütiger Song, für den die Band eine Mischung aus Soundtrack, Krautrock und Folk im Kopf hatte.
Deutschlandfunk Kultur. Musiktipps.
Die kanadische Sopranistin Misha Brugers-Gossman ist ein Star der Oper. Für den Dokumentarfilm Freedom Songs erforschte sie den Weg ihrer Familie. Ihre Vorfahren lebten in Kamerun und wurden vor 200 Jahren von Sklavenhändlern verschleppt. Brugers-Gossman reiste nach Afrika und fand die Verbindung über die Musik.
Think of the origins of, you know, how we got here, how my family came to be free, no longer owned, no longer stolen. These songs play a huge part in that.
So Moses went to Egypt.
Let my people go.
Freedom Songs, der Dokumentarfilm von Barbara Willis-Sweet, jetzt im Kino. Ihre Musik erinnert an Bands der 60er und 70er Jahre, an Pink Floyd oder The Doors. Aber die vier Jungs von Octalorg sind um die 30 und kommen aus dem hessischen Griesheim. Heute spielen sie in Stuttgart. Auf Tour sind sie mit ihrem vierten Album Runway Markings. Octalorg bietet entspannten Psychedelic Rock, ohne in Nostalgie abzudriften. Octalorg, heute im Goldmarx in Stuttgart, morgen in Karlsruhe, dann in Nürnberg und Saarbrücken.
Musiktipps waren das von Mechthild Lanfermann und das ist Musik der katalanischen Band Mishima. Sie gelten als Kultband, machen seit über 50 Jahren Musik. Zu ihren Fans gehören Björk, Morrissey und Depeche Mode. Aber der ganz große Erfolg hat sich trotzdem nie eingestellt. denn viele Hörer fühlten sich vom reichen musikalischen Oeuvre des Duos Spark jahrzehntelang schlicht überfordert. Glam, Orchesterpomp, Neoklassik, Rock, Dancefloor. Den Massengeschmack haben die Sparks nie getroffen und er hat sie auch nie richtig interessiert. Das Oeuvre der Sparks kann man jetzt auf ihrer Dreifach-CD- oder LP-Box namens Past Tense – The Best of Sparks nachhören. Und aus diesem Anlass hat Simon Brauer die Band für uns getroffen.
Raffiniert, kitschig und bombastisch. This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Der erste Hit der US-amerikanischen Band Sparks aus dem Jahr 1974. Platz 2 in den britischen Charts, ein wichtiger Song für die Glamrock-Ära und ein wichtiger Song für die beiden Brüder Ron und Russell Male, die Gründer der Sparks. Geboren und aufgewachsen sind sie in Los Angeles, haben sich schon früh eher für britische Sounds und Mode interessiert als für die introvertierten amerikanischen Folkies und Singer-Songwriter. Aber selbst Musiker zu werden, das hatten sie gar nicht vor, erinnert sich der mittlerweile 74-jährige Ron Male.
We never studied music and we never
Wir haben nie Musik studiert und das sollte auch nie unser Beruf werden. Russell hat irgendwas mit Film studiert, wohin das auch immer führen sollte. Und ich habe Grafikdesign studiert. Musik war nur ein Hobby, aber irgendwann kam dann eins zum anderen.
And then one thing led to another.
Mehr als 20 Alben haben die Sparks seit ihrer Gründung veröffentlicht. Ron Male, der Songschreiber mit dem markanten Schnurrbart und den nach hinten gegelten Haaren, und Russell Male, der Sänger mit dem außergewöhnlichen Stimmumfang und den extravaganten Outfits. Die wichtigsten Songs der beiden und einige rare Aufnahmen sind jetzt zu hören auf der Compilation Past Tense – The Best of Sparks. Von der ersten Demoaufnahme bis zum aktuell letzten Album Hippopotamus aus dem Jahr 2017. Die Vielfalt ist beeindruckend. Glamrock, New Wave, Synthie-Pop, Neoklassik, Oper. Es gibt kaum ein Genre, an dem sich die Sparks nicht versucht haben.
Wir achten sehr darauf, im Laufe der Jahre nicht milder oder nachlässiger zu werden, wenn es um neue Ideen geht. Wir wollen noch provokativer und aggressiver sein gegenüber diesem Stereotyp einer alten und altbekannten Band. Ich finde, alle sollten das so machen.
Wenn das Best-of-Album Past Tense ein Geschenk an die Fans ist, vor allem an die, die das ganze Schaffen der Sparks entdecken wollen, dann ist die zweite Veröffentlichung ein Geschenk an die Band selbst. Vor 25 Jahren ist ihr Album Gratuitous Sex and Senseless Violence erschienen. Zum Jubiläum erscheint es jetzt in neu gemasterter Version mit Remixen und B-Seiten und vor allem mit den Songs, die es damals nicht auf das Album geschafft haben. Das Album Gratuitous Sex and Senseless Violence hat den Sparks vor allem in Deutschland eine goldene Zeit beschert. Die Hitsingle When Do I Get to Sing My Way, eine Mischung aus Eurodance und Technopop. Genau das wollten die Menschen Mitte der 90er Jahre hier hören. Heute klingt das gesamte Album allerdings ziemlich anstrengend. Elektronische Tanzmusik hat sich zum Glück weiterentwickelt. Die Sparks erinnern sich trotzdem gern an ihren Erfolg in Deutschland, sagt der 71-jährige Sänger Russell
Male.
Wir sind immer noch fasziniert vom Erfolg von When Do I Get to Sing My Way in Deutschland. Ja, es ist elektronisch und tanzbar, aber trotzdem klingt es international. Wir wissen nicht, warum das in Deutschland so gezündet hat. Aber wir sind dankbar, denn so haben wir 1994 neue Fans gewonnen, die dachten, Sparks wäre eine neue Band. Dabei hatten wir schon damals eine 20-jährige Geschichte.
Die Geschichte der Sparks wird fortgeschrieben. Im kommenden Jahr erscheinen ein neues Studioalbum der Sparks, ein Dokumentarfilm über sie und ein Filmmusical, für das sie die komplette Story und die Musik geschrieben haben. Wer sich darauf vorbereiten will und jetzt schon in die bunte musikalische Welt der Male-Brüder eintauchen möchte, ist mit der neuen Compilation Past Tense gut beraten. Die Jubiläumsausgabe von Gratuitous Sex and Senseless Violence ist eher etwas für Fans, die wirklich alles der Sparks haben müssen. Und für Freunde von 90er Jahre Technopop.
Pop, Extravaganz und Kultband über das Duo Sparks. Musik der polnischen Sängerin Julia Pietrucha, neu bei uns im Programm und auf unserer Playlist bei Spotify. Gestern haben wir an dieser Stelle mit dem Musikjournalisten und ehemaligen DDR-Folkmusiker Wolfgang Lein darüber gesprochen, was nach der Wende aus den ostdeutschen Folkmusikern geworden ist. Und heute stellen wir Ihnen eine Band vor, in der ost- und westdeutsche Musiker sich gleich nach dem Mauerfall zusammengefunden haben. Die Gruppe Jams, und die gibt es immer noch. In diesem Jahr war sie beim Windrose-Festival nach langer Zeit wieder einmal zu hören. Wie es dazu kam, dass Jams heute als erstes gesamtdeutsches Folkprojekt gilt, das erfahren Sie jetzt von meinem Kollegen Holger Beitin. Er hat sich mit den beiden Hauptprotagonisten getroffen.
Der eine,
Jo Meyer,
kommt aus Mecklenburg. Der andere,
Wolfgang Meiering,
aus Ostfriesland. Die beiden Nordlichter sind seit den 70er Jahren als Folkmusiker unterwegs. Jo Meyer in Ost-Berlin in den 80er Jahren bei der Gruppe Jams und Wolfgang Meiering in Ostfriesland, unter anderem bei der Gruppe Spillwag. Für ihn blieb die sich Mitte der 70er Jahre in der DDR etablierende Folkszene lange Zeit verborgen.
Da, wo ich gewohnt habe, an der holländischen Grenze, hat man davon überhaupt nichts wahrgenommen. Einfach deswegen auch, weil DDR war für uns schon so ein bisschen fast wie die andere Seite des Mondes.
Ganz anders in Ost-Berlin. Da hatte man ein recht genaues Bild von dem, was in der westdeutschen Folkszene passierte. Allein schon durch das westdeutsche Folk-Revival, das mit dazu beigetragen hatte, Mitte der 70er Jahre in der DDR ein ostdeutsches Pendant zu etablieren. Doch die Ostfolkis erkannten schnell die Unterschiede.
Aufgrund der Lebensumstände und der wirtschaftlichen Strukturen, die es für Musiker im Osten eigentlich relativ leichter machte, von der Musik zu leben, gab es in der ostdeutschen Szene ein wesentlich höheres Maß an Professionalisierung. Man konnte von dieser Musik leben, man konnte ausschließlich diese Musik machen und man konnte sich, wenn man wollte, auch in dieser Musik handwerklich weiterbilden. Die Breite professioneller Folkmusiker war eigentlich im Osten zu der Zeit größer.
Allgemeine Ermüdungserscheinungen in der westdeutschen Folkszene lösten dort Mitte der 80er Jahre ein zunehmendes Interesse am DDR-Folk aus.
Da kamen dann Kollegen, die ich kannte, und erzählten, ja, dass sie in der DDR gewesen wären und da wäre wahnsinnig was los. Es gäbe eine total lebendige Szene, tolle Musiker, tolle Bands, von denen wir im Grunde genommen überhaupt nichts mitgekriegt haben, weil wir waren sehr westorientiert. Wir hatten so das Gefühl, das, was wir in den 70er Jahren gemacht haben, das findet jetzt mit 10 Jahren Verzögerung in der DDR statt.
Eine dieser Bands, die die ostdeutsche Folkszene hervorbrachte, war Jams. Im Sommer 1980 als instrumentale Folk-Session-Band gegründet, wurde sie schnell und republikweit zur professionellen Tanzband. Mit eigener Volkstanzgruppe als Jams Tanzhaus und eigenen Veranstaltungsreihen in Ost-Berlin stach Jams mit rein instrumentalem, improvisatorischem Folk-Repertoire, darunter auch selbst komponierte Stücke, aus der DDR-Folkszene heraus und klangen 1985 so. Wenige Tage vor dem Mauerfall konnte Jams nach 4 Jahren Wartezeit auf die begehrten Reisepässe schließlich die erste Konzertreise in den Westen antreten. Und bei einem dieser Konzerte trafen sie das erste Mal auf Wolfgang Meiering.
Musikalisch war es auch für mich total spannend, weil es einfach Musik auf diesem technischen Level im Westen bei Folkbands relativ selten zu finden war. Einfach, dass man Leute dabei hatte, die technisch sehr, sehr gut waren, die genau wussten, was sie wollten, die ein Konzept hatten musikalisch, was sie da machen wollten. Davon gab es im Westen in der Folkszene nicht so viele. Und dann auch noch ein Konzept mit reiner Instrumentalmusik, auch das war relativ ungewöhnlich.
Nur wenige Wochen später reiste Wolfgang Meiering zu Jams nach Ost-Berlin. Der Kollege aus Ostfriesland packte seine Mandolinen aus, stellte sich auf die Bühne und spielte mit. Einfach so?
Das war wiederum eine Art von Abenteuer für uns. Er fiel gar nicht auf als Wessi. Er war eben ein Musiker, der da hinhört. Und das ging dann relativ schnell, dass er selbstverständlich in diese Band integriert wurde. Und es war dann auch schon Wolfgang, der relativ konkret sich dann da eingebracht hat. Und dadurch funktionierte das und hat so lange gehalten.
Wolfgang Meiering blieb bei Jams. Er zog nach Ost-Berlin und machte seine ersten Erfahrungen mit dem Osten.
Also für mich war das so, dass ich, kann ich glaube ich sagen, bei Jams ein Stück weit so eine Art Ostsozialisation nachgeholt habe.
Unter dem maßgeblichen Einfluss von Sänger und Songschreiber Wolfgang Meiering begann Jams auch vokal zu arbeiten. Und bis weit in die 90er Jahre hinein machte die Band, in der auch andere Musiker aus den alten Bundesländern mitspielten, im Ausland immer wieder ähnliche Erfahrungen, wenn es darum ging, ihre Herkunft zu beschreiben.
Da war es dann auch immer gut, dass wir sagen, na, wir sind jetzt schon eine deutsch-deutsche Band. Und wenn wir eine Himmelsrichtung dieser Band zuordnen müssen, dann sind wir eher eine norddeutsche Band, als eine Ostdeutsche im Endeffekt.
Höhepunkt dieser Arbeit war 1997 das Album Fisch. Es sollte das letzte und wohl beste Album der Band werden, auf dem sich Eigenkompositionen sehr innovativ mit traditionellem Material mischten.
Oh, Hannes Wattenhaut, der haut die Erden da, der Köste, oh, die Schäle haut. Oh, Hannes Wattenhaut, oh, Hannes Wattenhaut.